Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Vielleicht ist manch einer gerade heute das erste Mal hier. Darf ich mal um Handzeichen bitten, wer ist das erste Mal hier? Oh, so viele. Herzlich willkommen. Wunderbar. Dann lohnt es sich, ein paar Ansagen zu machen über den zum Kassettentisch, CD-Tisch und auch zum Büchertisch. Der Vortrag von heute Abend wird aufgenommen und kann hinterher der aktuelle Vortrag als CD mitgenommen werden. Dann gibt es eine ganze Reihe von CDs, die der Christian Brandt an seinem CD-Tisch hat. Das sind ungefähr 70 Stück oder 75 sogar. Ich nenne einfach nur mal ein weiteres Thema. Der Islam aus der Sicht der Bibel. Wie beurteilen wir das? Dann eine DVD hier. Was ist Zeit und was ist Ewigkeit? Das passt auch zum heutigen Abend. Dann gibt es eine Liste mit all den Vorträgen, die man dort mitnehmen kann. Kann man später bestellen, man kann sich auch die aufgrund der Liste dann aussuchen. Er hat auch eine Homepage, www.christlicheraudiodienst.de. Und er hat noch weiterhin eine Geschenk-CD, Wer hat die Welt am meisten verändert? Diese CD ist kostenlos, kann man so mitnehmen, ist eine Missions-CD, die man zunächst selbst anhören sollte und dann weiter verschenken. Und wer will, kann noch eine kleine Spende dafür hinterlassen. Wer will, auch eine größere. Alles ist frei hier. So viel zum CD-Tisch. Dann zum Büchertisch noch ein paar Hinweise. Da gibt es dann ein Taschenbuch Zeit und Ewigkeit. Das ist, wer gestern nicht hier war, ein Bockwurstbuch. Nicht, weil hier drin steht, wie man Bockwürste herstellt und wie man die isst oder sonst was, sondern weil der Preis wie bei einer Bockwurst ist, 1,90 Euro. Aber neulich sagte mir schon jemand, die Bockwürste sind inzwischen teurer geworden. Aber ich sage, die Bücher bleiben. Also Zeit und Ewigkeit, da werden wir viele Gedanken auch von heute Abend in diesem Buch wiederfinden. Dann ein anderes Buch. In unserer Zeit glauben viele Leute, dass die Welt durch Evolution entstanden ist. Und andere sagen, ja, das funktioniert überhaupt nicht mit der Evolution. Aber dann hat ja vielleicht Gott das gemacht, dass Gott diese Methode der Evolution verwendet hat. Und darum habe ich dieses Taschenbuch geschrieben, schuf Gott durch Evolution? Kurze Antwort, nein, aber wer wissen will, warum, das steht in diesem Buch. Und dann noch etwas für die Kinder mit dem Titel, dem Fuchs auf der Spur. Das ist die Bockwurst ein klein wenig länger. Dieses Buch kostete früher 2,90 Euro. Dann wurden viele Farbbilder mit hineingenommen und jetzt kostet das Buch 2,50 Euro. Das ist moderne Wirtschaftstechnik. Mehr bieten und der Preis dann runtergefahren. Ja, heute Abend geht es um die Frage des Todes und insbesondere, was wird 5 Minuten nach dem Tode sein? Es war in einem Dorf gewesen, da war ein Mann gestorben, kommt schon mal vor, dass da einer stirbt. Aber das Besondere war, dieser Mann war nicht sehr beliebt im Dorf. Er war ein Geizhals und hatte mit vielen Leuten Streit. Also das war nicht so das ganz Gelbe vom Ei, wie man so sagt, mit diesem Mann. Und nun sollte ja die Beerdigung sein. Und dann ging sein Bruder zu dem Pastor und sagt, Herr Pastor, können Sie meinen Bruder nicht als Heiligen beerdigen? Das sagt der Pastor, die kennen ihn doch alle hier, das kann ich nicht machen. Dann sagt der Mann, aber Herr Pastor, Sie wollen doch eine neue Kirche bauen. Schauen Sie mal, wenn ich Ihnen jetzt 50.000 Euro überweise, können Sie ihn dann als Heiligen beerdigen? Der Pastor überlegt ein bisschen nach. Oh ja, sagt er, das geht dann. Das machen wir. Nun waren alle gespannt, als die Beerdigung kam, wie wird er das nun fertigbringen, den als Heiligen zu beerdigen. Und dann irgendwann kam dann die Passage, wo der Pastor sagte, also ihr lieben Leute, ihr kennt ihn ja alle. Viele haben ja mit ihm einen Streit gehabt und geizig war er auch. Also es war schon ein bisschen schwierig mit ihm. Aber ich will euch sagen, im Vergleich mit seinem Bruder war der noch ein Heiliger. An den früheren Königshöfen war es üblich, dass man sich dort ganz besondere Personen gehalten hat. Da gab es zum Beispiel den Hofkapellmeister und der war zuständig für die Musik am Königshof. Also das hat er alles organisiert und dort gemacht. Manche waren noch interessiert an Astronomie und so hielten sie sich einen Hofastronomen. Und Es gab sogar einen russischen Zaren, der sich sehr für Mathematik interessiert hat und der hielt sich sogar einen Hofmathematiker. Und der russische Zar, der solche Freude an Mathematik hatte, hatte dann einen Mathematiker, einen deutschen Mathematiker mit dem Namen Leonhard Euler eingestellt. Aber er hatte einen Vertrag mit ihm gemacht und der Vertrag sah so aus, dass er in jeder Woche etwas Neues in der Mathematik herausbringen sollte. Das ist dem Mann wirklich gelungen. Aus diesem Grunde haben wir heute in der Mathematik, im Ingenieurwesen und überall tauchen Gleichungen auf, die nach Euler benannt sind. Also der hat das wirklich gepackt. Und dann gab es an den Königshöfen noch eine besondere Person, die eine große Bedeutung damals hatte. Das war der Hofnarr. Der Hofnarr hatte die Aufgabe, dem König das zu sagen, was im Volke gedacht wird. Und das musste man ihm sehr behutsam sagen. Und da hatte er den Hofnarren. Und wenn die Wahrheit sehr, sehr bitter war, dann konnte der König immer noch sagen, naja, das hat ja bloß der Hofnarr gesagt. Und der eine Hofnarr war nun besonders pfiffig und hat sehr gut gemacht, sein Amt. Und dann hat der König ihm eines Tages einen goldenen Narrenstab als Anerkennung gegeben und hat gesagt, du hast die Aufgabe so vortrefflich gelöst, du bekommst diese Anerkennung. Aber, sagte der König, wenn du mal irgendwann einen triffst, der noch ein größerer Narr ist als du, dann gib diesen Narrenstab weiter an den. Oh, sagte er, das wird es wohl kaum geben. Aber er nahm den Stab. Es vergingen Jahre und da lag der König im Sterben. Und dann ließ der König den Hofnarren zu sich kommen und er erzählte ihm, er sagte, weißt du, ich werde jetzt eine große Reise antreten. Und zwar eine so große Reise, von der ich nicht mehr zurückkommen werde. Und dann sagt der Hofnarr, König, dann hast du diese Reise aber doch sicherlich sehr gut vorbereitet. Nein, sagt der König, überhaupt nicht. Ich hatte keine Zeit, du weißt, die Dienstgeschäfte, es war so viel zu tun, ich bin nicht dazu gekommen. Da holte der Hofnarr den goldenen Narrenstab aus der Tasche und legte ihn auf das Bett des Königs und sagt, du hast gesagt, ich soll den Stab weiterreichen an einen, der ein größerer Narr ist als ich. König, du bist der größte Narr. Du wusstest, dass du diese Reise antreten wirst und hast dich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das darf uns nicht passieren. Keinem von uns, der heute hier ist, darf das passieren, dass wir unvorbereitet in den Tod gehen. Und darum wollen wir intensiv darüber nachdenken. Viele Menschen haben über den Tod nachgedacht und sie haben mancherlei Vorkehrungen getroffen und sie haben mancherlei Ideen gehabt bezüglich des Todes. Und ich möchte uns mal eine ganze Reihe von solchen Gedanken heute Abend nennen, dass wir das mal einordnen können und dann auch für uns eine gewisse Sichtweise dann herausfinden. Die amerikanische Schauspielerin Shirley MacLaine hat einmal gesagt, mit meinem Hund Terry habe ich sogar einen eigenen Gott an meiner Seite. Er ist nämlich eine Reinkarnation des ägyptischen Gottes Anubis, der die Gestalt eines Hundes hat. Das mag sich seltsam anhören, aber Terry und ich haben schon mindestens ein gemeinsames Leben im alten Ägypten verbracht. Er ein Tiergott und ich eine Prinzessin. Jetzt hat uns das Leben wieder zueinander gebracht. Merkwürdig, nicht, was die Leute so alles sagen. Eine andere amerikanische Schauspielerin, Drew Barrymore, sagte, wenn ich mal sterbe, dann möge man meine Asche der Katze zu fressen geben, dann lebe ich wenigstens in der Katze weiter. Auch merkwürdig, aber es ist nicht zu Ende gedacht. Was soll man tun, wenn die Katze stirbt? Sie hat überhaupt nicht vorgesorgt, wer dann die Asche von der Katze zu fressen kriegt. Das muss ja irgendwie wohl so weitergehen mit irgendwelchen solchen Gedanken. Viele von uns kennen noch den Kölner Volksschauspieler Willy Milovic. Und er sagte, ich weiß nicht, was das Geschrei um den Tod soll. Ich lasse mich am besten überraschen. Also er meint, völlig unvorbereitet in den Tod gehen, so will er das handhaben. Das ist auch kein Vorbild für uns. Wir wollen uns vorbereiten darauf. Eine ganz andere merkwürdige Idee hatte ein reicher Mann in den USA. Er liebte die Schauspielerin Marilyn Monroe und er hat für $4,000 die Grabstelle gekauft neben Marilyn Monroe. Und er sagte, dann bin ich ihr wenigstens im Tode noch nah. Also solche Gedanken haben mancherlei Leute. Der frühere Bundespräsident in Deutschland, Roman Herzog, wurde einmal gefragt, ob es ein Leben nach dem Tode gibt, wie er das sieht. Er sagt, ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen. Ist das nicht merkwürdig? Ein Bundespräsident will uns das nicht verraten, wenn er es weiß. Schon merkwürdig. Eine ganz besondere Idee hatte Maria Pawlowna. Sie war die Tochter eines russischen Zaren. Sie lebte in Weimar und war dort mit dem Großherzog von Weimar verheiratet. Wie alle Menschen sterben, wusste sie, dass sie auch einmal sterben muss. Und sie hat entsprechend in ihrem Testament Vorsorge getroffen, was geschehen soll, wenn sie stirbt. Und sie hat gesagt, ich möchte, wenn ich sterbe, dann einmal in Russlands Erde begraben sein. Nun, das war keine so schwierige Sache. Man hätte sie nach Russland transportieren können, in Russland begraben, dann hätte sie ihren Wunsch erfüllt gehabt. Aber nein, das ist komplizierter. In diesem Fall, sie wollte auch neben ihrem Mann beerdigt sein. Ihr Mann aber, der Großherzog war von Weimar, der wurde in der Fürstengruft beigesetzt von Weimar. Nun wollte sie gleichzeitig auch neben ihm beerdigt sein. Aber es gibt noch mehr Dinge, die sie wollte. Sie wollte auch in einer Kirche begraben sein. Das war auch ihr Wunsch. Und dann hatte sie noch den vierten Wunsch. Sie wollte, dass, wenn sie gestorben ist und ihr Sarg da irgendwo steht, dass mindestens einmal im Jahr die Sonne auf ihrem Sarg scheint. Und das war natürlich jetzt eine schwierige Sache. Sie starb, das Testament wurde eröffnet und die Leute haben überlegt, wie kriegen wir das bloß hin? Das ist ja gar nicht zu machen. Aber dann gab es einen findigen Architekten und der hat eine Lösung gefunden. Er hat Folgendes gemacht. Er ließ neben der Fürstengruft, also neben diesem großen Gebäude dort auf dem Friedhof in Weimar, ließ eine große Baugrube ausheben. Dann wurden mit 24 Ochsenkarren wurde Erde von Russland herbeigeschafft und das wurde in die Baugrube geschüttet. Dann hat man darauf eine Kirche errichtet, direkt Mauer an Mauer an die Fürstengruft, die standen also beide nebeneinander. Und dann hat man unten im Untergeschoss der Kirche hat man einen Durchbruch gemacht zur Fürstengruft und dann steht der Sarg von ihrem Mann noch in der Fürstengruft und ihr Sarg schon in der Kirche, aber sie stehen dicht beieinander, sodass alle Bedingungen erfüllt waren. Jetzt fehlt noch die eine mit der Sonne. Weil das in der Unterkirche war, musste man da unten die Sonne reinkriegen und das hat man so gelöst. Nach Süden hat man ein großes Fenster gemacht und dann direkt über dem Sarg eine große Stahlplatte eingelegt in diese Kirche, in den Fußboden der Kirche, mit vielen Bohrungen darin. Und mindestens einmal beim Höchststand der Sonne, wenn die Sonne durch das Südfenster schien, fiel die Sonne auf diese Platte und durch die Bohrungen hindurch die Sonne dann auf den Sarg. Also die hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie das sein sollte. Aber ob es ihr hilft, das werden wir gleich noch sehen. Aber wir sehen, sie hat sich wenigstens Gedanken darüber gemacht. Und so haben alle möglichen Leute sich Gedanken gemacht über das Sterben. Im vergangenen Jahr, im September, starb Marcel Reich-Ranicki, 93 Jahre alt, ein erklärter Atheist. Und er sagte, wenn man wie ich über 90 Jahre alt ist, steht einem der Tod immerzu vor Augen. Noch näher kann man ihm schon nicht mehr kommen. Dann wurde gefragt, haben Sie Angst vor dem Tod? Ja, sagte er, sehr. Aber die Formulierung der Frage missfällt mir. Ich fürchte nicht den Tod, ich habe Angst vor dem Nicht-mehr-Existieren. Und dann wurde er weiter gefragt, gibt es etwas, was über den eigenen Tod hinweg trösten kann? Und er sagt, nein, es gibt gar nichts. Und dann wurde gefragt, wie stellen Sie sich das Jenseits vor? Und darauf sagt er, es gibt kein Jenseits. Es gibt kein Leben nach dem Tod, also hat es auch keinen Sinn, sich das Jenseits auszumalen. Der Tod ist der Schlusspunkt. Sie sind kein religiöser Mensch, wurde eben gesagt. Viele Religionen versprechen ein Weiterleben nach dem Tod. Würden Sie gern in einer Religion Trost suchen? Und daraufhin sagt er, nein, es gibt kein Weiterleben nach dem Tod. Das ist Wunschdenken. Marx nannte Religion Opiums fürs Volk. Es ist wichtig, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Auch wenn mir das nicht gefällt, was ich sehe. Wir sehen, wir haben jetzt schon eine ganze Menge von Meinungen zusammengetragen, was die Leute alles so bedenken. Rudolf Augstein war der Herausgeber des deutschen Magazins Der Spiegel und er wurde kurz vor seinem Tode gefragt, glauben Sie an Gott? Und er sagte, nein, ich glaube nicht an die Auferstehung irgendeines Toten und dann muss ich mich damit auch gar nicht weiter beschäftigen. Wenn ich weg bin, dann bin ich weg. Das war seine Meinung. Nun, da irrt er, wir werden das gleich noch sehen. Ich bekomme viele Briefe, früher kamen die noch so mit der Post geschickt und neuerdings geht das alles so per E-Mail, kommen gar nicht gegen an, das alles zu beantworten. Aber neulich schrieb mir ein junger Mann, er sagte, ich habe da eine CD von Ihnen gehört, haben über den Tod gesprochen, aber er sagt, wissen Sie, ich will Ihnen mal Folgendes sagen, Sie wissen es überhaupt nicht. Und ich weiß es auch nicht, sagt er. Er sagt, niemand kann es wissen. Nun ja, im ersten Moment habe ich mich etwas geärgert, dass der junge Mann so forsch ranging. Aber ist ja gut, nicht, wenn er sich das mal von der Seele schreibt, was er so denkt. Und dann habe ich so gedacht, der hat ja eigentlich recht. Es stimmt ja, ich habe ja auch gar keine Ahnung. Ich bin doch noch nie tot gewesen. Wie soll ich das wissen? Er hat ja recht. Und der deutsche Dichter Emanuel Geibel hat auch gesagt, ein ewig Rätsel ist das Leben, ein ewig Rätsel bleibt der Tod. Hat er auch schon herausgefunden. Und so ist das. Wir haben alle keine Ahnung, wie das ist. Und eigentlich könnte ich jetzt aufhören mit meinem Vortrag, wie der junge Mann sagt, ich weiß es nicht, Sie wissen es nicht, also was soll das ganze Gerede über den Tod? Jetzt kommt ein großes Aber. Nämlich, vielleicht gibt es ja einen, der in dieser Frage Kompetenz hat. Einer, der sich darin auskennt. Und der kann uns ja vielleicht helfen. Aber wer hätte denn Kompetenz, uns diese Frage nach dem Tod verbindlich zu beantworten? Der müsste 4 Bedingungen erfüllen. Er müsste selbst im Tod gewesen sein. Sonst hat es ja keinen Zweck. Wenn er nicht tot gewesen ist, kann er uns auch nicht sagen, wie das dort ist. Aber jetzt müsste die nächste Bedingung kommen. Er muss auch vom Tode zurückgekommen sein. Denn sonst würde es uns ja nicht helfen, sind ja alle gestorben. Nicht? Das bringt uns ja auch nichts ein, wenn die im Grab weiterliegen, können sie uns ja die Antwort nicht geben. Und er müsste auch Macht über den Tod haben. Also der muss sich nicht für den Tod fürchten. Und die 4. Bedingung, die er auch noch erfüllen muss, er muss vertrauenswürdig sein. Wenn er es weiß und wie Roman Herzog sagt, ich würde es euch nicht sagen, hilft es uns auch nichts. Also er muss auch bereit sein, es uns zu sagen. Und er muss vertrauenswürdig sein. Und wenn wir so einen suchen mit dieser Kompetenz, dann bleibt nur noch ein einziger übrig. Und dieser eine, das ist Jesus. Auf ihn treffen diese 4 Bedingungen zu. Er war tot. Er wurde gekreuzigt und man war sich nicht ganz sicher, ob er tot ist. Und da haben die Soldaten mit der Lanze in die Seite gestochen, dass das Blut abfloss. Und jetzt war man sich sicher, der ist wirklich tot. Der kann nicht scheintot sein oder sonst was, der war wirklich tot. Kein Blut mehr in den Adern. Aber dann geschah das, was er vorausgesagt hatte, er wird am 3. Tage auferstehen. Und er ist auferstanden. Und als erstes haben die Frauen ihn am Grab gesehen. Und der Engel sagt, der ist nicht hier, der ist auferstanden. Er lebt. Also der ist wirklich auferstanden. Aber er hat sich immer wieder den Jüngern gezeigt und in einer Situation heißt es sogar, dass 500 Männer ihn auf einmal gesehen haben. Nehmen wir die Frauen dazu, haben wir schon 1000 Zeugen. Und nehmen wir an, jeder hatte noch 2 Kinder, kommen wir schon ganz locker auf 2000 Zeugen, die ihn gesehen haben, als Auferstandenen. Die haben mit ihm geredet, haben ihn angefasst und erlebt. Und er hat auch Macht über den Tod. Er ist der Einzige, der über diese Erde gegangen ist, der Macht über den Tod hat. Als er in Bethanien war und der Lazarus schon gestorben war, da weinten die Frauen, dass er zu spät gekommen ist. Der Lazarus war krank und sie sagten, wärst du doch etwas eher gekommen. Wir wissen, du kannst Kranke gesund machen, du hättest ihn sofort heilen können. Aber du kommst zu spät, er ist tot, aus, vorbei. Und was tun die Frauen? Sie weinen. Und was mich so tief beeindruckt ist hier an dieser Geschichte, dass Jesus als erstes was tut? Er weint auch. Er ist traurig mit den Frauen. Weil in der Bibel steht, seid fröhlich mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das hat er auch getan. Er hat immer das getan, was er auch gelehrt hat. Das ist das Besondere an Jesus. Und so weint er erstmal. Aber dann ging er zum Grab und sagte zu den Leuten, nehmt diesen riesigen Wälzstein vom Grab weg. Und die haben alle protestiert und gesagt, bloß das nicht, der stinkt schon. Vier Tage schon in der Hitze Israels, das stinkt schon alles. Wir wollen ja den Leichengeruch nicht haben, wo wir jetzt hier gerade beim Kaffee und Streuselkuchen sind oder was weiß ich da, nicht, was die da gehabt haben. Aber er lässt nicht locker, der Stein muss weg, es stinkt. Und dann ruft er in das Grab hinein und sagt, Lazarus, komm mal raus. Und was tut der? Augenblicklich kommt der Lazarus raus. Der ist noch in seinen Binnen eingewickelt, alles noch, aber er kommt raus. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, in dem Augenblick stinkt's nicht mehr. Was ist denn da passiert? Das müssen wir uns mal naturwissenschaftlich erklären. Wenn das stinkt, das heißt ja doch, dass die langgestreckten DNS-Moleküle, die Eiweißmoleküle, anfangen zu zerfallen in kurze Enden. Und die Luft nimmt das auf und das kriegen wir in die Nase. Und das ist der Leichengeruch. Also der Leichengeruch, das sind die kurzen Enden von diesen Makromolekülen. Und diese Makromoleküle, diese Stücken, die waren schon vom Winde verweht bis nach Jerusalem und sonst wohin. Die waren schon, wer weiß, wohin geraten. Und jetzt kommt dieser Befehl, und Jesus, komm raus. Was bedeutet das? Jedes Molekülende, das da irgendwo war, vom Winde weit verweht, bekam den Befehl, du marschierst sofort zurück in Zelle Nummer 7.876.365. Und die wussten genau, wo sie gewesen sind. Alle sofort, marsch hin und haben sofort den Körper aufgebaut und erlebt. Also das ist Vollmacht über den Tod. Und diese Vollmacht hatte Jesus. Und jetzt kommt noch die vierte Bedingung. Können wir ihm glauben, was er sagt? Nun, er ist der Einzige, der über diese Erde gegangen ist, der sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Das kann keiner von uns sagen, niemand. Ich konnte schon als kleiner Junge lügen. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Mutter hat mir das nie beigebracht. Die hat nie gesagt, Wernerchen, du musst mal lügen. Hat sie nie gesagt, sie hat mir die Ohren lang gezogen, wenn ich gelogen habe. Aber ich konnte das. Und so sind wir im Vergleich zu Jesus sind wir alle Lügner. Nur er hat nie in seinem Leben gelogen. Er war ohne Sünde. Und wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, dann wird all das, was er uns auch sagt, Wahrheit sein. Da wird nicht ein Fünkchen Lüge dabei sein. Das stimmt alles, was er uns sagt. Und das Großartige ist, er hat zu unserer Frage, die uns heute beschäftigt, was wird 5 Minuten nach dem Tode sein, eine sehr klare Antwort gegeben. Wenn wir das hören, was er uns sagt, sind wir gut informiert. Ich lese uns jetzt diesen Text aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 16 von Vers 19 an. Und da sagt Jesus, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tische fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Soweit dieser Text. Und wenn wir ihn richtig mitgehört haben, merken wir, das ist ein knallharter Text. Da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Hier wird ganz klar geredet, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und der eine, hier werden 2 Personen uns genannt, der Lazarus, der ist dort am schönen Ort und der Reiche ist in der Hölle. Wann? Gleich, unmittelbar, nach dem Tod. Also nicht, im Thema habe ich es genannt, was wird sein, 5 Minuten nach dem Tod. Nein, augenblicklich, in der Sekunde, wo der Tod eintritt, sagt uns hier Jesus, ist der eine am Ort der Qual und der andere an dem Ort, wo es schön ist. Gleich danach. Die Leute haben noch ihre Trauerfeier auf der Beerdigung, es wird noch alles Mögliche gesagt, was weiß ich alles. Und der eine ist schon im Himmel und der andere ist bereits in der Hölle. So massiv sagt uns das Jesus. Er lügt nicht, sondern er sagt uns die Wahrheit, er sagt uns die Wirklichkeit, wie sie ist. Und wir sehen, was wir Menschen so alles so zusammengebrutzelt haben in unseren Gedanken, was ich im Vorhin genannt habe, ist alles Makulatur der Weltgeschichte, das gehört alles in die große Mülltonne hinein, weg damit, nie wieder vorholen, weil es alles Lüge und Makulatur ist. Der Einzige, der Wahrheit redet, der uns genau sagt und informiert, das ist Jesus. Aber wir wissen, alles, was in dieser Welt an Gutem gesagt wird, wird auch sofort in Frage gestellt. Das war schon zu Jesu Zeiten so. Die Pharisäer, selbst die klugen Leute dort, die Schriftgelehrten, haben immer in Frage gestellt, was er gesagt hat. Und so tun wir das heute auch. Weithin, nicht alle, aber weithin. Es geht bis in die Theologie hinein. Und sie sagen, dieser Text ist ja unglaublich hart, den müssen wir abmildern. Dass das nicht so scharf klingt, das ist ja unglaublich hart, was hier steht. Und so sagen sie, das ist nur ein Gleichnis. Und ein Gleichnis, na ja, gut, das kann so oder so gemeint sein, da haben wir eine Möglichkeit, das noch auszulegen und zu drehen und zu wenden, das geht hier. Aber es ist kein Gleichnis. Auch hierzu bekam ich einen Brief wieder, wie ich zu allem Briefe kriege, ist erstaunlich. Und da schrieb mir jemand, es handelt sich hier um eine gedichtete Lehrerzählung, eine Parabel, also ein Gleichnis. Gleichnisse dienen dazu, etwas zu verdeutlichen, indem ein Sachverhalt mit einem anderen, der nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen muss, verglichen wird. Also etwas, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Wir merken, hier wird das schon aufgeweicht, hat mit Wirklichkeit schon nichts mehr zu tun. Irrtum. Was hier steht in diesem Text, ist Wirklichkeit. Und wir alle, die wir heute hier sind, werden diese Wirklichkeit erfahren. Entweder auf der einen Seite oder auf der anderen. Alle, die wir hier sind heute. Ohne Ausnahme. Wir werden das erfahren. Darum ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Text sehr ausgiebig auseinandersetzen. Warum ist das kein Gleichnis? Zunächst einmal, weil Jesus nicht sagt, dass es ein Gleichnis ist. Denn er hat ja immer, wenn er von Gleichnissen sprach, hat er ja das auch gesagt. Ein Sämann ging aus zu säen und dann wird das gedeutet, das Gleichnis. So finden wir eine ganze Reihe von Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Aber hier spricht er von Wirklichkeit. Und woran wir noch deutlich erkennen können, dass es kein Gleichnis ist, in einem Gleichnis kommen niemals Personennamen vor. Da heißt es immer, ein Sämann ging aus oder eine Frau verlor einen Groschen und so, immer ganz unbestimmt, wird kein Name genannt. Aber hier wird der Name genannt, Lazarus. Mose kommt hier vor, Abraham. Das sind Namen, die gibt es niemals in einem Gleichnis. Also sind wir gewiss, dies ist Realität, was Jesus uns hier sagt. Das ist Wirklichkeit pur. Ich habe vorhin von Augstein gesprochen. Stellen wir uns vor, Augstein hätte jetzt noch mal die Chance, einen kleinen Artikel zu schreiben im Spiegel. Was würde er wohl schreiben? Nun, ich habe mir das überlegt, was er wohl schreiben würde. Er würde vielleicht so schreiben. Ihr lieben Spiegelleser, mit dem Tod ist nicht alles aus. Ich habe mich geirrt. Ich lebe, ja, ich muss leben, aber an einem schrecklichen Ort. Wer hier hinkommt, kommt nie mehr weg. Für mich ist alles zu spät. Ihr lieben Spiegelleser, kehrt um, damit ihr nicht auch hierher kommt. Ihr lebt noch in der Welt. Dort bei euch kann man sich noch entscheiden. Hier nicht mehr. Es gibt ein zu spät. Ich musste es erfahren. Bekehrt euch zu Jesus und folgt ihm, dann kommt ihr an den schönen Ort. Das würde er schreiben, ganz gewiss. Er darf es nur nicht. Wer jenseits der Todesmauer sich befindet, für den gibt es kein Zurück mehr. Der Einzige, der zurückkam, war Jesus. Der bleibend zurückkam, das war Jesus allein. Und er berichtet uns sehr genau, sehr präzise, sodass wir genau wissen, was hinter der Todesmauer ist. Es wird hier von dem Reichen gesagt, so hat Luther übersetzt, er ist in der Hölle. Das griechische Wort, was dort steht in diesem Text, ist Hades. Aber der Hades ist noch gar nicht die Hölle. Das ist das Totenreich, aber dem geht es sauübel. Er sagt hier, ich leide Peinen in Flammen. In Flammen ist er. Die größte Kostbarkeit, die es für ihn gibt, ist, wenn er mit seiner Zunge in Wasser tauchen dürfte. Darf er aber nicht, wird ihm gar nicht geboten. Also so schrecklich ist dieser Ort. Der andere, der Lazarus, der ist in Abrahams Schoß, steht hier. Was ist das denn? Abrahams Schoß, das ist ein anderes Wort für Paradies. Erinnern wir uns, als der Jesus gekreuzigt wurde und der eine Schächer zu Jesus sagte, wenn du in deinem Reich bist, dann denke doch auch an mich. Was sagte Jesus ihm? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. So wenig reicht aus, um das ewige Leben zu bekommen. Wenn du in dein Reich kommst, denke an mich. Der Anruf Jesu. Und so ist er jetzt hier im Paradies. Im Paradies geht es ihm gut. Dass wir das nicht verwechseln, der Garten Eden, wo am Anfang der Bibel geschrieben ist, das wird oft mit dem Paradies verwechselt. Das war kein Paradies. Denn in diesem Paradies gab es immerhin noch eine Schlange, die verführen konnte. In diesem Paradies, wo der Lazarus ist, da gibt es keine Schlange, keine Verführung. Der ist schon am guten Ort. Aber aus diesem Ort, aus diesen beiden Orten, wo wir gehört haben, auch im Text, die strikt voneinander getrennt sind, wird es eine Auferstehung geben. Der eine wird die erste Auferstehung erleben und das ist die Auferstehung zum ewigen Leben. Also der ist jetzt im Paradies, wo auch alle anderen sind. Da ist jetzt der David auch und der Mose und alle, die an Jesus geglaubt haben, die sind alle jetzt im Paradies. Die sind noch nicht im Himmel. Das ist der Vorhimmel. Und das hat sich Gott so wunderbar ausgedacht, dass dann irgendwann der Tag kommt, wo alle, die im Paradies sind, von dort auferstehen werden und dann marschieren sie alle gemeinsam in einer riesigen, millionengroßen Kolonne ein zum Thron Gottes in den Himmel. Und das ist der ewige Aufenthaltsort. Da wird es unglaublich schön sein in der Gegenwart Gottes. Die Bibel sagt uns, was noch nie jemand gesehen hat, noch nie gehört hat, noch nie gegessen hat, noch nie in unseren Sinn gekommen ist, noch nie unser Herz bewegt hat, das wird alles im Himmel sein. Wir mögen ja das schönste Konzert gehört haben, Pipifax gegenüber dem, was im Himmel wir hören werden. Wir mögen die schönste Landschaft gesehen haben, nichts im Vergleich zum Himmel. Wir mögen den tollsten Braten hier gegessen haben, Kein Vergleich mit dem Himmel, wo das ewige Manna gegessen wird. Und wir mögen vielleicht manchen Tropfen Wein hier gehabt haben. Dort im Reich des Vaters werden wir einen Wein trinken, hat Jesus gesagt, den er ausschenken wird. Er selbst wird kommen und uns dort bedienen. Gewaltig. Ich kann das nicht vorstellen, wem vorstellen. Ludwig XIV., der absolutistische König von Frankreich, hatte 1000 Bedienstete. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich denke immer, so viel Schnürsenkel gab es doch gar nicht zu schnüren, dass man 1000 Bedienstete haben muss. Was ist das denn? Im Himmel ist alles umgekehrt. Da wird Jesus, der König des Himmels, er wird uns dienen. Er wird uns zu Tisch bitten und er wird uns bedienen. Er wird sich die Schürze umbitten, die Schürze des Dienens, und wird uns bedienen. Also es muss unvorstellbar schön sein in diesem Himmel, was dort alles sein wird. Wir können das gar nicht zu Ende ausmalen. In diesem kleinen Buch hier, Zeit und Ewigkeit, habe ich einige Aspekte des Himmels einmal beschrieben, wie schön das ist. Und man kommt gar nicht zu Ende, das alles zu beschreiben. Aber das ist der ewige Aufenthaltsort, den Jesus für uns geplant hat, warum er am Kreuz war, dass wir dort hinkommen. Das war sein Ziel. Aber jetzt schauen wir uns den anderen an, den Reichen. Der sitzt in der Vorhölle. Das ist ja auch noch nicht, gar nicht die endgültige Hölle. Die Bibel sagt, und der Jesus sagt uns das, die endgültige Hölle, das wird die Gehenna sein, im Griechischen. Das heißt, auch dieser wird auferstehen, dem schon unglaublich schlecht geht, wenn er schon in Flammen sitzt, der wird auch in der zweiten Auferstehung auferstehen müssen, ob er es will oder nicht. Alle Atheisten, alle müssen dort auch mit auferstehen, die gesagt haben, es gibt keinen Gott, mit dem Tod ist alles aus. Sie müssen auferstehen und sie kommen in die endgültige Gehenna. Und das ist ein furchtbarer Ort, wenn wir das uns mal anhören, was die Bibel uns darüber sagt. Ja, Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 29, wenn dir aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle, das ist jetzt die echte Hölle, in die Gehenna geworfen werde. Also wenn dir irgendwas verführt zum Abfall, reiß die Augen aus, reiß dir das Bein ab, alles, tue alles, dass du ja nicht an diesen Ort kommst. So massiv hat der Jesus gewarnt vor diesem Ort. Und weiter lesen wir, Matthäus 23, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt, und wenn es geworden ist, macht ihr aus ihm was? Ein Kind der Hölle, der Gehenna, doppelt so schlimm wie ihr. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Merken wir, das sind massive Worte, die der Jesus hier richtet, an die, die fromm sein wollten, aber die verloren sind. In der Hölle, in Ewigkeit. In Matthäus 3, Vers 12 lesen wir, er hat die Worfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das wird nie auslöschen, ausgehen, niemals. Mir haben Leute gesagt, na ja, ist nicht schlimm, im Feuer, nicht wahr? Einmal schwuppdiwupp verbrannt, dann ist man weg. Irrtum, jenseits der Todesmauer gelten andere Naturgesetze, als die wir hier auf der Erde kennen. Das kennen wir noch von dem brennenden Dornbusch, wo Mose dort war. Und der Busch brannte, aber er verbrannte nicht. Und dann lernen wir etwas von den Naturgesetzen jenseits von Raum und Zeit. Und so wird es hier sein, in dieser furchtbaren Hölle, dass dort das Feuer ewig brennt und niemals ausgeht. Wie furchtbar muss das sein? Und der Jesus sagt, sieh zu, dass du ja nicht an diesen Ort kommst. Das ist so furchtbar. Sie setze alles daran und lass und ändere dein Leben, dass du auf jeden Fall in die andere Abteilung kommst. Und man kann die Frage stellen, wenn ich darüber spreche, kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, warum predigen Sie über die Hölle? Ist ja grausam, furchtbar, nicht wahr? Hören Sie auf damit. Und ich sage, nein, auf keinen Fall. Dann würde ich lügen. Dann würde ich wesentliche Aussagen, die der Jesus gepredigt hat, er hat ja über die Hölle mehr gepredigt als über den Himmel, weil er uns warnen wollte. Das ist der tiefe Grund. Er will uns warnen. Ich fahre manchmal mit dem Auto auf der A45, die Autobahn A45. Das ist die Autobahn, die nach Frankfurt führt, also vom Ruhrgebiet nach Frankfurt. Das ist eine der teuersten Autobahnen, die wir in Deutschland haben. Warum? Weil die durchs Siegerland geht und im Siegerland haben wir viele Berge. Die geht immer hoch und runter. Und wenn man jetzt eine Autobahn gebaut hätte, immer so bergab und dann wieder hoch, das wäre ja gar nicht zu bauen gewesen. Und so hat man Folgendes sich überlegt, wir bauen über die großen Täler, da bauen wir große Betonstelzen und auf diese Stelzen wird die Autobahn gesetzt. Und dann kann man durch das Siegerland einigermaßen geradlinig durchfahren, ohne Berg und Tal fahren zu müssen. Und darum ist diese Autobahn so sehr teuer geworden. Und dann bin ich eines Tages nachts dort gefahren, da habe ich gedacht, was wäre wohl, wenn diese Autobahn jetzt mittendrin über so eine Talbrücke abgebrochen ist. Stellen wir uns vor, einfach abgeknickt. Und ich sehe das gerade noch. Oder stellen wir uns auch vor, wir fahren dort, wir sehen das noch. Und wir können das gerade noch erkennen. Was tun wir? Wir gehen voll in die Bremsen und wir können es gerade noch halten, das Auto, und bringen das Auto zum Stoppen. Und was machen wir dann? Dann schalten wir unsere Blinkanlage ein und warnen die anderen. Wir steigen selber aus, stellen unsere Warndreiecke auf und wir gehen sogar raus, stellen uns mitten auf die Autobahn hin und sagen, stopp, stopp, haltet an, hier geht's in den Abgrund. Und da kommt vielleicht gerade so ein Geschäftsmann, der sagt, ich muss morgen früh um 9 Uhr in Frankfurt sein. Ich habe einen Millionenauftrag, den muss ich unterschreiben. Wenn ich nicht da bin um 9 Uhr, kriege ich den Auftrag nicht. Haltet mich nicht auf, ich muss fahren. Und er fährt, wie lange noch? 1,2 Sekunden, das ist ein Abgrund. Der wird keinen Vertrag mehr unterschreiben. Und schaut her, genau das tut Jesus. Er ist die Warnlampe für uns, er stellt das Dreieck auf, er stellt die Blinkleuchte auf. Er sagt, haltet ein, stopp, 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 dass ihr ja nicht in diesen Abgrund kommt. Das ist Warnung und Warnung ist Hilfe. Ich unterhielt mich mit einem jungen Mann, da benutzte ich ein anderes Bild. Und ich sagte ihm, das ist eine Holzbrücke und da steht ein Schild vor der Holzbrücke. Diese Brücke ist morsch. Einsturzgefahr, betreten verboten. Ich sage, wie empfindest du das? Oh, sagt er, das ist Freiheitsberaubung. Wenn ich da über die Brücke gehen will, muss ich doch wohl dürfen. Ich sage, gut, dann machen wir ein zweites Schild, damit du das verstehst. Und da schreiben wir drauf, in der vorigen Woche sind hier 20 Personen eingestürzt und dabei ums Leben gekommen. Ich sage, ist jetzt okay? Wie empfindest du das? Da sagt er, das ist aber gut, das ist eine Warnung. Ich werde nicht rübergehen. Und schaut her, genau das tut Jesus. Er warnt uns so eindringlich, dass wir auf keinen Fall dort an diesen Ort kommen. An diesen furchtbaren Ort. Denn der Jesus ist ja deswegen in diese Welt gekommen, damit wir in den Himmel kommen und nicht an jenen schrecklichen Ort, den es auch gibt. Also Jesus ist die Warnlampe Gottes und Jesus ist derjenige, der Einzige, der gekommen ist in diese Welt, der uns von diesem verfluchten Ort bewahren kann. Kein anderer bringt uns in den Himmel, keiner. Da ist er einzig und er hat gesagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist ein feststehender Satz wie ein Naturgesetz. Heute in unserer Zeit, wo wir viel über Toleranz und sowas reden, passt das überhaupt nicht mehr in die Landschaft, so sagen viele Leute. Aber das Wort Jesu ist ein ehernes Wort und das steht. Und er sagt, niemand, kein einziger, kommt dort an in den Himmel, es sei denn durch ihn. Damit wir gut gewarnt sind, wollen wir uns doch noch einmal den reichen Mann näher ansehen. Was ist das eigentlich für einer? Mir fällt auf, dass er nicht sagt, hurra, es gibt gar keinen Gott. Sagt er nicht. Das heißt also, 5 Minuten nach dem Tode gibt es überhaupt keine Atheisten mehr, die jetzt in dieser Welt sich als Atheisten gebärden. Mr. Dawkins in England schreibt ein dickes Buch, 500 Seiten über Atheismus. Was er wissenschaftlich schreibt, ist überhaupt unhaltbar. Es ist nur Polemik, was er schreibt und macht Reklame für den Atheismus. Na, der wird sich wundern, wenn der dort ankommt, wo der Reiche ist. Der wird sagen, hätte ich doch diesen Blödsinn nicht gemacht. Hätte ich mich doch auch zu Jesus bekehrt. Jetzt ist aus, ist zu spät für mich. Wir sehen also, der Reiche sagt überhaupt nicht, dass es keinen Gott gibt. Das fällt mir hier auf. Überhaupt nicht. Jetzt weiß er es, ist alles klar. Hier ist keiner, stellt keiner mehr die Frage, gibt es Gott, gibt es nicht. Es ist eindeutig, das weiß er jetzt. Also 5 Minuten nach dem Tode, so möchte ich es mal ausdrücken, gibt es keine Atheisten mehr, auch keine Kommunisten mehr, auch keine Freidenker und Freimaurer und was es da alles so gibt in dieser Welt. All das ist vorbei, gibt es nicht mehr, weil sie alle sagen, wir haben uns geirrt. Wir sind mit unserem Leben an die Wand gefahren. Und jetzt sind wir am Ort, wo wir nie wieder wegkommen. In dieser Welt klagen viele Leute Gott an wegen des Leides. Warum gibt es hier so viel Leid? Und den Tod und all diese schrecklichen Dinge. Das kann doch kein Gott der Liebe sein. Und sie haben alle diese Fragen. Jetzt sehen wir hier, dieser Mann, der uns beschrieben wird, dort im Hades, in der Vorhölle, der erfährt hier ein Leid, so wie es in dieser Welt noch gar nicht jemand erfahren hat. Aber er klagt Gott nicht an wegen des Leides. Fällt uns das auf? Das tut er nicht. Warum nicht? Der hat erfahren, dass Gott das einhält, was er gesagt hat. Gott hält alle Verheißungen ein. Wenn jemand an Jesus glaubt, sich zu ihm bekehrt, dann darf der wissen, dass er im Himmel sein wird. Und Gott sagt in gleicher Weise, wer das nicht tut, wer ein Leben ohne Jesus führt, das kann total fromm sein, aber wenn der Jesus nicht der persönliche Herr des Lebens ist, dann bist du in der Hölle, ganz eindeutig. Das sagt Jesus, das hat er auch gehört, das hat er gewusst. Und darum weiß er auch, hier, dieser Reiche, damit kann ich Gott nicht kommen. Dann wird Gott sagen, das hast du alles gewusst, das hast du alles gehört, das wusstest du. Und dann kommt noch etwas hinzu, man könnte sich ja vorstellen, dass dieser Mann jetzt dort Gott anklagen würde. Wir sagen, das ist total ungerecht. Der Lazarus, nicht wahr, dem geht es so gut, und mir geht es jetzt so schlecht. Das ist doch ungerecht. Tut er nicht. Warum tut er das nicht? Weil er das gewusst hat. Er hat gewusst, wer an Jesus glaubt, auch wenn er ein Lump ist und lässt sich die Schuld vergeben, dann kann er angenommen werden. Ich hielt vor einiger Zeit einen Vortrag. Da stellt mir eine Frau mitten im Vortrag folgende Frage. Es war eine Fangfrage. Sie wollte mich fangen. Ich wollte sagen, kann noch jemand in den Himmel kommen, wenn er 1000 umgebracht hat? Ich sagte, wissen Sie, da wollen wir mal nachdenken drüber. Was meinen Sie wohl, wie viel lassen Sie noch gerade zu? Vielleicht 100 oder 20 oder 3 oder wie viel? Und sie wollte sich nicht festlegen. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, wenn da so einer ist, der wirklich 1000 umgelegt hat und der tut Buße und kommt zum Kreuze Jesu und lädt die Schuld ab, ihm kann vergeben werden. Das hat Jesus versprochen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Sünder selig zu machen. Dazu bin ich gekommen. Also jeder, der Sünder hat, kann kommen. Egal wie viel sogar. Das ist hart. Das ist toll. Und dann habe ich das gesagt, also der kann gerettet werden, wenn er umkehrt. Da hat diese Frau gesagt, dann will ich nicht im Himmel sein, dann gehe ich zur Hölle. Ich sage das überlegen sich sehr gut, denn in der Hölle, da werden solche sein, die Millionen umgebracht haben. Aber die haben niemals Buße getan. Mit denen sind sie dann zusammen. Sie müssen entscheiden, wo sie hinwollen. Es kam so, dass in der vergangenen Woche, das habe ich noch nie erlebt, so einen Fall, da ruft ein Mann bei mir an, der war Soldat im Kosovo, im Kongo und in Afghanistan. Und er sagte, ich kann keine Nacht mehr schlafen. In jeder Nacht habe ich die Toten vor Augen. Ich kriege kein Auge mehr zu. Immer die Toten, die ich dort erschossen habe. Und da rief er bei mir an, hat ihm jemand empfohlen, er sollte bei mir anrufen. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, das werden Sie nie mehr los. Überhaupt nicht. Da hilft Ihnen keine Psychologie, Sie können alles Mögliche machen. Das werden Sie nie mehr los. Es gibt nur eine einzige Stelle, da werden Sie es los. Das ist Jesus. Der Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Und ich sage, das gilt auch für Sie. Wir können die Schuld am Kreuz abladen und er nimmt sie an, egal wer Sie sind. Und da habe ich Ihnen das erklärt mit der Sünde, wie das geht, dass man sie am Kreuz loswerden kann, dass man sich dann zu Jesus hinwendet und ihm nachfolgt. Und ich sage immer den Leuten, wer das will, so gut wir es können. Wir wollen uns ja nicht überladen, nicht wahr? Der Petrus hat gesagt zu Jesus, ich gehe mit dir durch den Tod. Und ein paar Stunden später sagt er, ich kenne den gar nicht. Er hat sich überschätzt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einfach, wir kommen zu Jesus und sagen, Herr Jesus, du kennst mich, ich bin ein bisschen wackelig, ich will dir nicht zu viel versprechen, aber nachfolgen will ich dir, so gut ich es kann. Und dann irgendwie habe ich dem Mann das erklärt, er hat das alles verstanden. Er hat gesagt, dann will ich auch zu diesem Jesus, wenn der mich frei macht. Und dann habe ich so nebenher gesagt, ich sage, sagen Sie mal, haben Sie ungefähr eine Vorstellung, wie viele Sie umgebracht haben und womit? Ja, sagt er, ich weiß es sogar genau, ich kann Ihnen die Zahl nennen. Da sagt er, 232 habe ich umgelegt. Mit Pistole, Messer und Gewehr. Puh, dachte ich. Aber harter Tobak. Aber ich sage, es gilt, was ich gesagt habe. Jesus hat gesagt, wer als Sünder kommt, ihm kann vergeben werden. Dann haben wir gebetet, haben alles abgelegt bei ihm. Ich sage, fühlen Sie sich jetzt frei? Sagt er, ja. Ich sage, das habe ich Ihnen gesagt. Frei werden Sie nur bei Jesus, nirgendwo sonst. Er wurde frei. Er hat keine Schuld mehr. Und das ist das geradezu Unvorstellbare, dass Jesus so viel Sünde vergeben kann, wenn sich so viel aufgespart hat in unserem Leben, ganz egal, wer wir sind. Wir haben alle gesündigt, ohne Ausnahme. Und wir brauchen diesen Herrn Jesus, dass er uns von aller Schuld frei macht. Noch etwas wollen wir überlegen, wenn ich mir überlege, was war das eigentlich für ein Mann, dieser Reiche da? Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt, um das mal auf unsere Zeit zu übertragen, ein Mann der Kirche war. Der war Mitglied in einer großen Kirche. Nicht? Hat seine Kirchensteuern sogar bezahlt, war als Kind getauft. Also so irgendwie so, wie viele Leute sagen, ich bin Christ, aber sind gar keine Christen. Nicht? Sind einfach nur Namenschristen. Haben mit Christentum, mit Christus gar nichts zu tun. Sind da hineingeboren. Und so war das hier bei diesem Mann wohl sicher auch. Gehörte also auch so zu irgendeiner solchen Kirche, einer großen Kirche sogar, vielleicht sogar die größte überhaupt. Und doch sehen wir, er kommt in die Hölle. Das ist tragisch. Das darf uns nicht passieren. Wisst ihr, wo am meisten gelogen wird? Auf Beerdigung. Da wird am meisten gelogen. Da werden alle Dinge vorgeholt, die gar nicht stimmen. Da will man trösten, was gar kein Trost ist. Wenn ich jetzt ein Beispiel nenne aus dem katholischen Bereich, dann gilt das genauso auch für den evangelischen Bereich. Also ich mache da keine Ausnahme. Nur dieses Beispiel ist bei mir hängen geblieben. Es war vor einiger Zeit, am 11. November 2000, gab es eine Brandkatastrophe in dem Tunnel von Kaprun in Österreich. Und dort sind 155 Menschen im Tunnel verkohlt. Die kamen nicht mehr raus. Es brach ein Feuer aus und die wurden erfasst von dem Feuer. Sie sind alle umgekommen, weil es da keinen Zurück gab. Nur ist natürlich klar, wenn so viele Leute auf einmal umkommen, dann gibt es eine große Trauerfeier. Und die fand dann auch statt im Dom zu Salzburg. Und das war so ein großes Ereignis, dass sogar bei uns in der Braunschweiger Zeitung von der Predigt Teile abgedruckt waren, die der Erzbischof von Salzburg dort gepredigt hat. Und ich habe es mir wörtlich abgeschrieben, da hat er gesagt, der Dom ist eine Auferstehungskirche, keine Grabeskirche. Den Opfern sei darum nicht das Leben genommen, sondern das ewige Leben geschenkt worden. Glaubt mir, sie leben, rief er den Hinterbliebenen zu. Denkt nicht mehr an die verstümmelten Leiber, denkt an die Liebe und die Sehnsucht, mit der sie euch erwarten. Was ist das denn? Das hat mich also dermaßen beeindruckt, als ich das las. Ich denke, wie kann man so falsch predigen? Wie kann man den Leuten so viel Sand in die Augen streuen, dass sie schon gar nicht mehr wissen, was los ist? Ich dachte, ich muss ihm einen Brief schreiben. Habe ich denn gemacht? Schrieb ihm einen Brief. Normalerweise schreibe ich einen Brief so runter, fertig. Aber hier dachte ich, den lässt du nochmal liegen, schläfst nochmal nach drüber. Da muss jeder Satz wirklich sitzen. Da habe ich ihm geschrieben, einiges da drin. Ich sage, in der Bibel steht geschrieben, hat Jesus gesagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und nur wenige sind, die ihn finden. Ich habe geschrieben, Die meisten Menschen sind unterwegs auf der breiten Straße. Das sagt Jesus. Und habe ich ihm geschrieben, ich sage, stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Meinungsumfrage gemacht, als die Tunnelbahn losfuhr und hätten gefragt, all die Leute, diese 155 Leute, glauben Sie an Jesus? Kennen Sie Jesus? Was hätten die meisten gesagt? Hören Sie auf mit dem frommen Kram, wir machen hier Urlaub, wir wollen uns erholen, wir wollen damit gar nichts zu tun haben. Das haben die meisten gesagt. Und vielleicht wäre ein oder zwei gewesen, die hätten gesagt, ja, Jesus kenne ich. Ich habe heute Morgen noch mit ihm gesprochen. Ich habe heute Morgen in seinem Wort gelesen, er hat zu mir geredet und ich habe ihm diesen Tag anbefohlen. Ich kenne ihn. Aber das wären vielleicht zwei, drei gewesen, mehr nicht. Die anderen leben ohne ihn. Aber er hier hat sie alle in den Himmel gebracht, jedenfalls hineingepredigt. Dann habe ich ihm geschrieben, Sie haben nun allen Unfalltoten das ewige Leben zugesprochen. Das ist kein Trost, noch nicht mal ein billiger. Es ist eine krasse Lüge im Angesicht der Botschaft Jesu. Ihren Zuhörern haben sie Sand in die Augen gestreut durch ihre falsche Lehre. Alle kommen in das ewige Leben. Sie haben den Menschen genau das gesagt, was die Leute im Kölner Karneval auch singen. Wir kommen alle in den Himmel. Aber nicht, was in der Bibel steht. Habe ich nur geschrieben, Sie werden einmal im Gericht Gottes nicht daran gemessen werden, wie viele Leute Ihrer Predigt zugestimmt haben, sondern daran, ob Sie Gottes Auftrag an Ihren Zuhörern erfüllt haben. Was wäre das für eine unglaubliche Gelegenheit gewesen, die Staatspräsidenten, die Minister, alle sind dort im Dom versammelt. Und wenn man da klares Evangelium gepredigt hätte und hätte gesagt, ihr lieben Leute, bei den 155 wissen wir nicht, was sie geglaubt und getan haben. Aber wir leben doch, wir haben die Chance zu entscheiden. Ihr lieben Leute, entscheidet euch. Heute könnt ihr euch im Angesicht dieser vielen Toten, könnt ihr euch überlegen, welchen Weg ihr gehen wollt. Ob ihr in den Himmel kommen wollt oder nicht. Das wäre eine gewaltige Predigt gewesen. Und er hätte so manch einen vom falschen Weg herunterbringen können. Aber so hat er sie alle eingelullt, alle kommen in den Himmel und dann haben die alle die Schlussfolgerung so und dann, ja, dann wir natürlich auch. So wird falsch gepredigt und falsch gelehrt. Dann habe ich gedacht, dann wird er mir sicher einen langen Brief schreiben. Denkste, Pustekuchen. Er schrieb mir eine lapidare Postkarte mit einem einzigen Satz. Und da stand dann so etwa so drauf, ja, solche Briefe kriege ich schon mal, nicht? Also das war dann für ihn abgetan. Der wird also ständig so weiter predigen, er wird die Leute weiter anlügen und er wird ihnen nicht die Wahrheit sagen. Ist das nicht tragisch? Ich finde das sehr tragisch. Denn Jesus ist anders. Er sagt uns die Wahrheit. Er hat alles getan, damit wir in den Himmel kommen. Bezüglich des Todes ist mir noch etwas aufgefallen, nämlich damals, als der Papst Johannes Paul II. Starb, da die Päpste geben ja immer noch dann, wenn es ans Sterben geht, verfassen sie ja noch ein offizielles Dokument. Und da schreiben sie rein, was ihnen noch wichtig ist, so im Angesicht des Todes. Und da hatte er reingeschrieben in diesem Dokument, wenn er gestorben ist, dann sollte man für ihn beten. Also möglichst viele sollen für ihn beten. Das habe ich nicht verstanden. Ich denke, was soll das noch? Aber da hatte ich, kurz darauf, war ich eingeladen zu einer Geburtstagsfeier und neben mir saß eine strenge Katholikin, die also auch katholische Religion, wie das so heißt, an der Schule unterrichtet. Oh, dachte ich, jetzt habe ich eine Person, die kann ich befragen, was das soll mit dem Gebet. Dann habe ich sie auch gefragt. Ich sage, können Sie mir das erklären? Sie wusste das auch, dass in diesem Dokument das drin stand, man solle für den Papst beten. Da sagt sie, das hat zu tun mit dem Fegefeuer. Sie sagte, auch ein Papst ist ja noch nicht hundertprozentig fertig mit seinem Leben. Und dann kommt er erstmal ins Fegefeuer und dann wird er noch da gereinigt oder so. Und sie sagte, wir wissen nicht, wie lange das dauert, ob 100 Jahre oder 1000 Jahre, aber irgendwann kommt er dann raus. Und diese Zeit, die ihm dazu gemessen wird für seine Sünden, die kann verkürzt werden, wenn für ihn gebetet wird. Und wenn ganz viele für ihn beten, dann wird die Zeit immer kürzer. Ah, ich sage, so geht das also. Das ist ja doll. Ich sage, und was passiert, wenn da ein armer Mensch auf einem Dorf wohnt, der gar keine Angehörigen hat, gar keine Freunde da groß? Wer betet denn für den armen Menschen? Wie ist das denn? Und da ist der Papst bevorzugt? Puh, da war ein Ding. Fegefeuer gibt es nicht. ist eine Erfindung von Menschen. Ist frei erfunden. Und der Vorgängerpapst Benedikt, er hat gesagt, in einem Buch habe ich es gelesen von ihm, da schreibt er, wenn man das Fegefeuer noch nicht erfunden hätte, hat er richtig gesagt, erfunden hätte, dann müsste man es jetzt erfinden. Ich habe nur gestaunt, wie man sowas sagen kann. Hat er denn keine Bibel, wo er das lesen kann, was wir hier eben gehört haben? Und ich habe festgestellt, bezüglich der Frage, was wird nach dem Tode sein, gibt es die meisten Irrlehren. Die meisten Sekten haben eine ganz besondere, spezielle Lehre entwickelt, die aber absolut gar nichts mit der Bibel zu tun hat, die haben sie frei erfunden. Und das sind Irrlehren. Und Irrlehren sind sehr gefährlich. Die Mormonen sagen zum Beispiel, dass man sich dann auch noch für Tote taufen lassen kann. Und sie haben in Salt Lake City die größten Computer, wo sie alle möglichen Daten sammeln von allen möglichen Leuten auf zig Generationen zurück. Die stöbern die Kirchenbücher durch, dass sie auch noch die Geburtsdaten, all die Dinge kriegen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, mein armer Urgroßvater, der hat nicht geglaubt, dann kann man zu denen hingehen und kann sich dann für diesen Toten taufen lassen. Dann kommt er auch noch in den Himmel oder wie auch immer. Also sowas haben wir Menschen erfunden, das ist so furchtbar und die Leute glauben das, sie tun das und sagen, da ist ja wunderbar, dass wir noch eine Chance haben, dort irgendwie hinzukommen. Mit den Irrlehren ist das sehr gefährlich und da warnt die Bibel in einer unvorstellbaren Weise, dass wir nicht auf Irrlehren reinfallen. Was ist die Wirkung einer Irrlehre? Ich habe hier so ein schönes Glas Wasser, stellen wir uns vor, hier in diesem Glas hätte ich heute Abend so einen wunderbaren Multivitaminsaft, ja, allen Vitaminen von A bis Z, ja, oder sowas, nicht, was da so alles gibt. Und wenn man sagt, das muss man trinken, dann wird das dem Leibe gut tun und ich trinke das und es wird uns gut bekommen, nicht, so denken wir alle. Und mag ja sein. Manchmal trinke ich auch so ein Glas. Aber jetzt stellen wir uns vor, ich tue jetzt in so ein Glas mit Multivitaminsaft eine Zyankali-Kugel rein. Zyankali ist hochgiftig. Und das rühre ich gut um und dann trinken wir das, ja. Was wird passieren? Nach ein paar Minuten kippen wir aus dem Latschen, nicht? Sind wir tot. Das ist hochgiftig, nicht? Jetzt ist die Frage, wenn wir überlegen, woran sterben wir eigentlich? Dann an dem Multivitaminsaft oder am Zyankali? Ja, eindeutig, nicht? Woran? Am Zyankali, natürlich am Zyankali. Nicht an den schönen Vitaminen, da stirbt ja keiner von. Wir sterben am Zyankali. Und dieses Zyankali ist, in diesem Bild gebraucht, das ist die Irrlehre. Man kann zu einer Sekte gehen, wo manche Dinge richtig gesagt werden. Es ist nicht alles falsch, das ist ja das Gefährliche, dass es ein Gemisch ist von Wahrheit und Lüge. Und in diesem Gemisch, da holen wir uns den Tod. Das ist schlimm, das ist sehr schlimm. Und manche denken, dann bin ich in dem größten Bereich, größte Kirche oder sonst irgendwas und ich hole mir den Tod dort an der Irrlehre. Am Zyankali, das ist die Tragik. Und darum spricht die Bibel auch überhaupt nicht von einer Kirche. Die Bibel spricht von der Gemeinde. Und die Gemeinde ist die Versammlung derjenigen, die sich einmal zu Jesus bekehrt haben. Und das ist der Ort, wo man hingeht, wo man gute Botschaft hört, wo man die Information von Jesus klar erklärt kriegt. Und wo man gerufen wird zum ewigen Leben, das ist der Platz. Wo das nicht gelehrt wird, dass man sich zu Jesus bekehren muss, da ist der Tod im Topf. Aber schnell weg, da haben wir nichts zu suchen. Da holen wir uns den ewigen Tod. Das ist furchtbar. Also müssen wir uns aufmachen zu dem Platz, wo das Evangelium klar gesagt wird. Das Evangelium ist das einzige von Jesus Christus, was er sagt, das uns das ewige Leben bringt. Der Reiche in der Hölle, sagt er, wenn doch einer von den Toten zu ihnen gehen würde, zu meinen fünf Brüdern, dann würden sie umkehren. Dann wird ihm gesagt, muss nicht sein. Die würden nur sagen, das ist ein Spektakel. Stellen wir uns vor, jetzt hier in Schwäbisch Gmünd würde in der Zeitung stehen, da ist einer von den Toten zurückgekommen. Na, da wären sofort die Reporter da und würden ihn fragen, sag mal, wie ist das da und so weiter. Dann würden sie einen riesen Artikel machen, aber daraufhin bekehren würde sich keiner. Die würden das als Spektakel ansehen. Ne? Das würden die ausschlachten und die würden alles dazusetzen, sonst noch was. Und er bekommt die Antwort, sie haben Mose und die Propheten. Das genügt. Wir brauchen nicht mehr. Und wer in den Himmel kommen will, braucht nur die Bibel. Das steht hier als Synonym für die Bibel. Sie haben Mose und die Propheten. Das Neue Testament war ja zur Zeit Jesu noch gar nicht geschrieben. Aber wir haben das Neue und das Alte Testament und darum haben wir alles, was nötig ist. Ich unterhielt mich mit jemandem neulich und ich fragte ihn, ob er Christ ist. Sagt er, ja, ich bin Christ. Und sagt er, ich kann Ihnen auch sagen, was für ein Christ ich bin. Ich bin ein Fahrchrist. Das hatte ich noch nie gehört. Wisst ihr, was ein Fahrchrist ist? Er sagte, ein Fahrchrist ist einer, der wird dreimal in seinem Leben zur Kirche gefahren. Einmal zur Kindertaufe, dann zur Hochzeit und dann zur Beerdigung. Dreimal. Dann habe ich ihm gesagt, Sie haben noch eine Fahrt vergessen. Das ist die Fahrt zur Hölle. Oder? Ist doch eindeutig. Habe ich doch nichts Falsches gesagt. Vielleicht hat er sich warnen lassen. Wenn ich gesagt hätte, das ist ja prima, das ist dreimal, das ist ja schon toll. Es reicht ja schon zweimal zu fahren. Ich hätte ihm auch sagen können. Das hätte ihm ja nicht geholfen, aber so wird er vielleicht wach. Und dann haben wir ihn für den Himmel gewonnen. Ist das nicht schön? Das ist doch herrlich. Wenn wir Leute durch eine klare Botschaft, so wie Jesus es gesagt hat, dass wir dann in den Himmel kommen. Und das ist der Wille des Herrn Jesus, dass wir alle in den Himmel kommen. Es ist der Wille des Herrn Jesus, dass alle, die heute hier in dieser wunderbaren Kirche sind, dass wir einmal alle ohne Ausnahme bei ihm im Himmel sind. Aber das geht nur unter der einen Bedingung, die der Jesus gesagt hat, niemand kommt zum Vater ohne mich, durch den Herrn Jesus. Das heißt, wir müssen uns hinwenden in einer klaren Bekehrung zu Jesus Christus. Dann haben wir das ewige Leben. Das können wir hier und heute bekommen und dann können wir heute durch die Haupttür rausgehen in der Gewissheit, ich bin ein Kind der Ewigkeit. Ich bin ein Kind des Himmels geworden. Heute Abend. So einfach macht Jesus das. Er hatte ja dem Zachäus auch gesagt, der war ja ein Gauner, ein Oberzöllner, nicht wahr? Der hatte ja, stell mir das mal vor, was das für ein Mann war, der hat immer kassiert am Zoll und der hatte so eine Hose an, eine Tasche kurz und eine, die reichte bis zum Fußboden runter. Eine lange Tasche hatte der an der Hose. Und er hat immer kassiert, das was für die Römer war, steckte in die linke Tasche, die war nur so kurz. Und was er selbst bekam, das hat er reingesteckt in die große Tasche. Und wenn er abends nach Hause ging, dann ging der in Schlagseite, nicht? Weil das alles voll war für sich, nicht? Also ein Gauner war das, nicht? Und da sagt Jesus, zu dir muss ich heute einkehren. Und er versteht das. Er bekehrt sich zu Jesus. Und Jesus sagt ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Nicht morgen, auch nicht in, wenn du stirbst, heute. Heute hast du das Heil bekommen. Heute bist du angenommen. Heute bist du ein Kind Gottes. Und jetzt mach mal deine Taschen da weg, von deiner, diese lange Tasche von deinem Anzug da und mach das ehrlich. Und das hat er gemacht. Und er sagt, wo ich betrogen habe, da werde ich vierfach zurückgeben. Auch eine interessante Frage. Wie macht man das? Vierfach zurückgeben, wenn er doch nur einfach eingenommen hat. Ein Freund von mir sagt, ganz einfach, der hat eine reiche Schwiegermutter gehabt. Und die hat für ihn bezahlt. Aber wir sehen, auch aus solchen Gaunern macht der Jesus Kinder Gottes. Auch dieser Mann mit diesen 232 erschossenen Leuten. Er nimmt jeden an. Auch Fromme, die den Herrn Jesus nicht kennen. Und so rufe ich heute Abend, dass wir eine klare Entscheidung für Jesus Christus treffen, dass wir unser Leben bei ihm festmachen und ihm sagen, Herr, ich will dir folgen, so gut ich es kann. Mehr geht ja nicht, so gut ich es kann. Und dann laden wir unseren Schutt und den Kreuz ab, alle Lumpen, die sie angesammelt haben, und dass wir frei werden. Und dass wir fröhlichen Herzens durch die Welt weitergehen können, in der Gewissheit, ich habe den Himmel gebucht, mein Name ist im Buch des Lebens eingetragen, ich weiß, wohin ich gehe. Vor dem Tod muss ich mich nicht mehr fürchten. Der Tod ist Durchgang nur noch zum ewigen Leben. Eine Sekunde später bin ich gleich im Paradies und wenn er wiedergekommen ist, dann muss ich auch noch nicht mal sterben. Ist das nicht wunderbar? Das ist der Ruf von heute, nimm das an. Es war ein Missionar unterwegs und der predigte den Eingeborenen Und ihm war aufgefallen, einer der Eingeborenen, der kam sehr fleißig zu den Versammlungen. Er war immer da. Oh, hat er sich gefreut, denkt er, der interessiert sich dafür, der ist immer da. Und dann ging er auf den zu und sagt, sag mal, willst du dich nicht auch mal bekehren? Da sagt er, ja, werde ich machen. In einem Jahr. Was soll man machen in einem Jahr? Nun, der kam aber weiterhin zur Versammlung, immer wieder. Und dann sagt der Missionar ihm eines Tages, sag mal, willst du dich nicht bekehren? Du hast doch nun schon so viel gehört. Ja, sagt er, in einem Jahr. Aber dann kam es, dass dieser Mann sehr schwer krank wurde. Er wurde todkrank. Und da wusste er, der Missionar hat gute Medizin. Und dann ließ er den Missionar kommen und er sollte Medizin mitbringen. Hat er auch gemacht. Der kam mit so einer großen Flasche an, der Missionar, und hat darauf geschrieben, Etikett, bitte einnehmen in einem Jahr. Und als das der Todkranke sah, hat er, solch eine Medizin brauche ich nicht. Ich brauche eine Medizin, die heute hilft. In einem Jahr bin ich längst tot. Ich brauche eine Medizin, die heute hilft. Da hatte er endlich verstanden, was die Predigt war. Die Botschaft des Evangeliums lautet immer, bekehr dich heute. Nicht morgen. Weißt du gar nicht, ob du morgen noch da bist. Wer weiß das von uns? Heute tue das. Und komme so, wie du bist. So wie der Zachäus darf vom Baum herunter oder wie auch immer, ist egal, aus welcher Situation. Wir kommen immer so, wie wir sind. Denn der Jesus kennt uns ja. Er kennt jede Regung unserer Seele. Alles ist ihm bekannt. Und so können wir uns zu ihm hin auf den Weg machen. Wir machen es fest und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich habe den Gestellungsbefehl gehört. Ich komme zu dir. Ich möchte auf jeden Fall einmal bei dir im Himmel sein und nicht in dieser furchtbaren Hölle. Nimm mich an, so wie ich bin. Und er hat noch nie jemanden von sich gewiesen. Das hat er Jesus versprochen. Jeder, der zu ihm kommt, den nimmt er auch an. Na, was kann uns Besseres passieren? Egal, wer wir sind, wir kommen und wir nehmen das Evangelium an von ihm, die Rettung, und werden hier und heute im Buch des ewigen Lebens eingetragen. Wenn wir gleich hier fertig sind, dann sammeln wir uns hier in diesem Bereich. Wir haben hier viel Platz. Alle, die da sagen, das werde ich auch festmachen. Ich will ganz gewiss sein. Und manch einer sagt, ich fühle mich ja auch so als Christ, aber wenn ich die Frage stelle, ob ich in den Himmel komme in dieser Nacht, wenn ich da sterbe, das weiß ich nicht. Die sollten alle kommen. Wer diese Gewissheit des ewigen Lebens nicht hat, dann müssen wir zu dieser Gewissheit kommen. Egal, wer wir sind. Und es ist immer schön, beobachte das, wenn wir da einladen, dass wir sagen, man kann auch jemanden mitbringen. Da ist manch einer hergekommen, der den Herrn Jesus kennt, der sich zu ihm bekehrt hat und hat seinen Nachbarn eingeladen oder Schulfreundin oder was weiß ich. Dann nehmen wir ihn bei der Hand und sagen, komm mit, ich gehe auch mit. Wir haben Platz genug. Ich werde mein Neues Testament nehmen, werde mit Hilfe der Worte Jesu uns den Weg weisen, wie wir das Himmelreich finden können. Und dann ganz gewiss nach Hause gehen können, dass wir bei diesem Herrn den Himmel gebucht haben. Komm, was hält dich auf? Es gibt nur eines, was uns aufhalten kann. Nicht unsere Sünde, sondern unser Wille. Unser Wille, dass wir sagen, ich will nicht. Viele Leute werden einmal in der Hölle sein, nur die gescheitert sind an dem Wort, ich will nicht. Und viele werden im Himmel sein, die dort sind, weil sie gesagt haben, ich will. Wir sehen also, ich will oder ich will nicht. Dazwischen liegen ganze Ewigkeiten. Nimm deinen Willen und sag, ich will, ich komme. Den Rest tut der Herr selbst heute Abend. Lass dich einladen, nimm den Himmel an. Du bist geladen. Gott segne dich in deiner Entscheidung. Wir wollen zum Schluss noch beten. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir zum Gebet auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Klarheit deines Wortes, für die Klarheit deiner Botschaft und dass du uns auch alles gesagt hast, ohne etwas zurückzuhalten, sodass wir gut informiert sind. Und wir wissen, die Absicht deiner Botschaft ist, dass du uns erretten willst, dass wir einmal bei dir im Himmel sind. Und das ist deine tiefe Absicht. Gib, dass wir das erkennen und schenk es uns, dass der Wille uns nicht entgegensteht, zu dir zu kommen. Dass wir es festmachen und dann ganz gewiss sind, wir werden einmal in Ewigkeit bei dir sein. Herr Jesus, danke, dass du jedermann einlädst, der heute hier ist. Jeder darf kommen. Gepriesen sei dein Name, o Herr. Amen.